Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, und ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer. Wir sind hier im Podcast Chancen der Zuversicht und in diesem Podcast sprechen Heinz und ich über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich hoffe, es geht dir heute gut.
Ja, es geht mir gut und ich habe mich mal wieder mit Coaching beschäftigt, weil wir ja eine laufende Ausbildung haben und habe von dir gehört, du hast was mitgebracht oder hast was gelesen, was wir als Anlass nehmen könnten, nochmal über das Thema Coaching zu reden. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also wie wir eben so sind, suchen wir uns ein Thema recht spontan aus und besprechen das auch gar nicht so in der Tiefe vorher. Und heute haben wir gesagt, wir könnten ja über Führung und Coaching sprechen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil wir schon mal in einer unserer Folgen über dieses Thema gesprochen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht rausgeguckt, in welcher Folgenummer das war, aber das ist schon ein bisschen her. Und da hatten wir überlegt, ja, was unterscheidet denn eigentlich so ein Coach aus dem Sport von einem, ja, Coach, so von einem Business Coach oder so ein Coaching-Ansatz, was du machst und was wir auch so erleben, wovon wir auch sprechen. Und ich finde, im Moment gibt es eine sehr starke Bewegung in dieser Richtung, wenn man sich Organisationen anschaut. Es gibt viele Organisationen, die ihre Mitarbeiter oder ihre Führungskräfte auf Coaching-Seminare schicken. Oft handelt es sich um Führungskräfte dabei und da ist ja gar nicht das Ziel, dass diese Menschen sich danach als Coaches selbstständig machen, sondern dass diese Menschen den Coaching-Ansatz mehr in ihren Führungsalltag bringen. Und ich glaube, das erleben wir auch im Coaching-Institut, ne, bei Coach EFB, dass es viele Führungskräfte gibt, die unsere Coaching-Ausbildung machen, gar nicht mit dem Ziel, sich danach selbstständig zu machen, sondern eher diese Coaching-Ansätze in ihren Führungsalltag zu bringen. Und es gibt auch eine sehr interessante Sonderausgabe gerade vom Harvard Business Manager mit dem Titel Führen wie ein Coach, ja. mit dem Untertitel noch, wie sie das Beste aus sich und ihrem Team herausholen. Und es hat mir einfach gezeigt, ja, das ist nicht nur ein Thema, mit dem ich und wahrscheinlich du dich beschäftigst, sondern das scheint gerade ein aktuelles Thema für viele Führungskräfte und Organisationen zu sein.
Ja, deswegen nehmen wir es ja auch nochmal auf. Also wir hatten ja darüber schon mal geredet, aber ich erlebe das genauso wie du, dass es viele Führungskräfte gibt, die bei mir im Coaching sind, die jetzt dann doch nochmal nachfragen, wie denn das sei mit dem Coaching als Führungskraft. Und insofern finde ich deine Idee gut, da bei dem Thema nochmal nachzulegen, selbst wenn wir da an manchen Stellen redundant sind, aber das ist ja auch in Ordnung, Redundanz ist ja per se nichts Schlechtes. Naja, und du kennst mich ja, ich bin bei dem Thema, obwohl ich ja Führungskräfte ausbilde, sehr kritisch, was die Ansprüche betrifft. Also führen wie ein Coach, um mal diesen Titel aufzunehmen, halte ich für einen Widerspruch in sich.
Ja, und das wäre vielleicht interessant, an dieser Stelle mal reinzugehen, was wird denn vielleicht gerade unter diesem Ansatz verstanden? Wie kann das funktionieren? Und wo gibt es eventuell Konflikte? Ne? Das ist ja das, was du ansprichst. Also du sprichst sozusagen gleich den Konflikt an, warum du das für kritisch hältst. Und jetzt überlege ich gerade, ob es interessant wäre, direkt in diesen Konflikt reinzugehen.
Das können wir gerne machen. Der ist auch einfach erklärt. Führung vom Wort her braucht ein Ziel und eine Richtung. Weil es ist ein Widerspruch zu sagen, ich führe, aber ich habe kein Ziel. Das geht nicht. Also das geht von der Sprache her nicht. Also Führung ist an einem Ergebnis, was sich operationalisieren oder definieren lässt, orientiert. Coaching in seiner reinen Form, wenn ich das mal so sagen darf, ist ergebnisoffen. Und da ist schon mal der Widerspruch. Also wenn ich ergebnisoffen ein Ergebnis anstrebe, dann befinde ich mich in einem logischen Widerspruch. Und da wird zu wenig drauf hingewiesen. Und ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, es geht mir nicht um eine theoretische Unterscheidung, die man in philosophischen Seminaren diskutieren könnte oder in linguistischen, sondern es geht mir um die Praxis. Es geht mir wirklich um die Praxis. Wenn ich Führungskraft bin, also führen und Kraft steckt da drin, aber dann gleichzeitig ergebnisoffen arbeiten soll, dann befinde ich mich in einem praktischen Widerspruch, weil der Mitarbeiter in mir zunächst mal die Führungskraft sieht und ich viel Mühe drauf verwenden muss, auch als Coach wahrgenommen oder akzeptiert zu werden. Ich sage nicht, dass es nicht geht, sonst würde ich es nicht machen. Aber man muss mal diesen Konflikt direkt adressieren. Und jetzt habe ich den Artikel natürlich nicht gelesen, Julia. Gibt es dazu in diesem Artikel auch eine These oder mehrere?
Genau, also du beziehst dich jetzt auf den Artikel aus dem aktuellen Harvard Business Manager, ne? Genau. Und genau. Dieser Interessenskonflikt ist da so in der Form nicht adressiert, aber was da schon gesagt wird, das ist nicht das Ziel, aus allen Coaches zu machen, aus allen Führungskräften, sondern es geht darum, Coaching-Ansätze und Ideen aus dem Coaching mit in den Führungsalltag reinzubringen. Und bevor wir da vielleicht tiefer einsteigen, also um nochmal bei diesem Konfliktthema zu bleiben und das einmal ganz kurz noch von meiner Seite zu vertiefen. Ich bin da vollkommen bei dir. Und wenn man so mit Menschen spricht, die übers Coaching sprechen, auch in Organisationen, dann fällt oft dieser Satz, naja, das Ziel des Coaching ist ja, das Potenzial der Menschen zu freizusetzen, ja, dass es geht um den persönlichen Erfolg, also dass man sozusagen als coachende Führungskraft dabei hilft, das Potenzial des Mitarbeiters freizusetzen. Und ich denke, dass das auch ein ganz starker Interessenskonflikt ist, also was du auch schon angesprochen hast, denn als Führungskraft hat man eben bestimmte Ziele und sozusagen nur frei das Potenzial des Mitarbeiters freizusetzen, ne? Das ist schon irgendwie ein Interessenskonflikt, wenn du direkt als Führungskraft deine Mitarbeiter so coachst. Und vielleicht geht das aber in so einer abgeschwächten Form, ne? Also die Idee ist sozusagen bei diesem Thema zu sagen, wir bewegen uns als Organisation und als Führung vielleicht mehr in eine Coaching-Kultur. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bestimmte Ansätze aus dem Coaching mit übertragen. Und einer der Ansätze ist zum Beispiel, dass wir ganz anders Fragen stellen und zuhören, ne? Also beispielsweise ist ja so, dass es früher als von der Führungskraft mehr erwartet wurde, Ansagen zu machen, ne? Also wir gehen jetzt in die Richtung und wir machen A, B, C, um zum Ergebnis zu kommen. Und das scheint sich gerade zu verändern. Und das ist, was diesen Coaching-Ansatz, was mit dem Coaching-Ansatz auch gemeint wird. Denn wie eine Führungskraft mit Mitarbeitern kommuniziert, wie eine Führungskraft Dinge vorgibt, das scheint sich gerade zu verändern. Ja, also mehr über Fragen stellen, mehr über Zuhören, mehr dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin mehr Autonomie und mehr Freiheit geben. Das ist zum Beispiel ein Thema, was unter diesem coachenden Ansatz gerade verstanden wird.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sich hinter dem Titel nicht wirklich verbirgt, Führungskräfte zu Coaches zu machen, genau. Sondern, so wie du sagst, den autoritären Impetus ein bisschen zurückzuregeln und etwas mehr Freiräume zu liefern, zu geben, zu gewährleisten, mit der Hypothese, dass sich dann die Arbeitszufriedenheit erhöht und die Kreativität zum Beispiel.
Genau, und das muss man natürlich sagen, genau das ist das Ziel, natürlich über allem. Also auch da ist es natürlich nicht zielfrei, Unternehmen machen das nicht zielfrei, sondern Unternehmen machen das ganz klar für die Ziele, die du jetzt auch genannt hast, also die Innovationsstärke eines Unternehmens fördern und die Leistungsbereitschaft. Ne? Also Innovationsstärke mit dem Thema, es gibt mehr Vertrauen, es gibt mehr Offenheit, es können kreative Prozesse anders gelebt werden und die Leistungsbereitschaft wird gefördert. Und ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, es ist ja auch kein Zufall, dass das jetzt gerade so aufkommt. Denn wenn man sich so unsere Welt gerade anschaut, wir hatten Covid, wir haben an ganz andere Strukturen in Organisationen. Viele Mitarbeiter sitzen im Homeoffice, die Führungskräfte sitzen im Homeoffice. Das heißt, man kommt aktuell mit dem autoritären Führungsstil auch nicht so weiter, wie es vielleicht vor 2 Jahren gewesen ist. Ja? Und Führungskräfte suchen nach neuen Methoden, nach neuen Arten zu führen, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren können und wie sie die Leistungsbereitschaft fördern können. Und deswegen glaube ich, ist das auch kein Zufall, dass das jetzt gerade so ein aktuelles Thema ist.
Ja, vielleicht gibt es da insgesamt einen gesellschaftlichen Wandel mit oder ohne Covid, weil man einfach sagen muss, dass eine autoritäre, ich benutze mal das alte hierarchische Wort, eine autoritäre Führung dazu führt, dass eine Organisation nie intelligenter werden kann als der sie führt. So, das ist ja dann das Limit. Also wenn alle sich nach mir richten, dann ist mein Denken die Grenze der Organisation. Und wir sehen eben, dass diese Denke in dieser Welt oft zu kurz greift. Man sieht ja, dass Kinder, die auf die Straße gehen, mehr Einfluss haben als Professoren beispielsweise, die sich über Klima Wandel, und Wandel ist noch zu nett ausgedrückt, ist ein Euphemismus, also über die Klimakatastrophe Gedanken machen. Mhm. Und im Kind steckt ja schon die Metapher, weil Kinder keine Führungskräfte sind in unserem normalen Verständnis, aber doch von dort her mehr Ideen und mehr Motivation kommen als aus unseren Führungsetagen und unseren Universitäten. So, und da ändert sich was, und wir sehen dann vielleicht auch, dass wir vor Ort mehr Intelligenz verfügbar haben als in den Köpfen der Leute, die in den Führungsetagen sitzen. Und ja, das meine ich nicht despektierlich, sondern das ist strukturell so.
Ja, und was ich an deinem Beispiel so gut finde, denn ich glaube, das lässt sich tatsächlich sehr gut übertragen auf Organisationen, ist, dass die Kinder, die freitags auf die Straße gehen und die Umweltbewegung gerade so fördern, für was ich sehr, sehr dankbar bin, die stellen Fragen. Also die sagen nicht, wir wissen alles besser, sondern sie stellen Fragen. Sie stellen Fragen, wie stellen wir unsere Zukunft auf? Ja? Wie wollen wir weiterleben? Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir das Thema Umwelt gestalten? Und das ist, glaube ich, der ganz interessante Punkt, dass du als Führungskraft in diesem Modell des Coachings nicht mehr die allwissende Person sein musst. Du musst nicht alles wissen und du musst auch nicht alles erklären, wie was zu tun ist. Das ist nicht deine, du wirst nicht mehr nur noch an dieser Kompetenz gemessen, nicht nur noch an diesem Fachwissen, sondern es geht darum, mit den richtigen Fragen und mit den richtigen Themen ein Team in die richtige Richtung zu leiten, aber dem Team an der Stelle auch so viel Freiheit und so viel Vertrauen zu geben, dass es auch in gewisser Weise autonom mitentscheiden kann. Und ich glaube, dass das so ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der auch sicherlich sehr, sehr schwer ist. Also denn das eine ist so, darüber zu reden, aber das andere, wenn man wirklich Führungskraft ist und in der Position und bestimmte Ziele hat, und oft geht's ja alles ganz schnell und man hat Druck, und dann in dem Moment trotzdem so die Ruhe zu behalten und zu sagen, jetzt probiere ich das mal aus, ja, und lass mal die Mitarbeiter das machen, so wie sie es für richtig halten. Ich glaube, Das ist die große Herausforderung. Und das ist auch, was ich gerade in Unternehmen so beobachte, ja, noch die größte Schwierigkeit eigentlich. Denn in der Theorie wissen das viele und wollen das auch. Aber dann auch in den nur stressigen, wichtigen Momenten, das auch so umzusetzen, das ist die Herausforderung, vor der, glaube ich, Führungskräfte und Unternehmen stehen.
Ich glaube das auch. Und ich glaube, dass es zwei Ansatzpunkte gäbe, also wo man das Coaching gar nicht so hoch aufhängen muss, aber die kommunikative Disziplin und die Kenntnis über kommunikative Prozesse mehr in den Mittelpunkt drücken könnte. Das eine wäre das Mitarbeitergespräch, dass wir das endlich mal rauskriegen aus dieser Nische der kästchenorientierten Beurteilung. Also wo du geratet wirst, und raten ist sowieso ein ganz anderer Prozess als Feedback geben. Also Feedback ist auf Augenhöhe und raten ist das, was der Lehrer mit den Kindern halt macht.
Ja, vor allem oft hängt das ja auch noch mit der Bonusauszahlung zusammen.
Und dann ist es da ganz schrecklich kontaminiert mit vielen anderen Faktoren. Mhm. Also ein Mitarbeitergespräch, für das wir lange schon gekämpft haben, was im Mittelpunkt den und die hat, was schon im Titel vorkommt. Also es heißt ja nicht Vorgesetztengespräch, sondern es heißt eigentlich Mitarbeitergespräch. Mhm. Also mit der Mitarbeiterin mal in aller Ruhe zu reden und ohne sich unter das Diktat einer Beurteilungsmatrix zu stellen. Das wäre mal der eine Punkt. Und das kann man lernen. Und der andere Punkt, der mir für den Coaching-Ansatz in Unternehmen mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage des Teams. Du hast ja jetzt auch mehrfach von Teams geredet und von Teams zu coachen und mit Teams etwas zu entwickeln. Und leider wird das in unseren Seminaren, und ich war ja da lange im Geschäft, ausgesprochen wenig vermittelt, wie man in Teams kreative Stimmung und konfliktmindernde Stimmung und eine respektvolle Stimmung erzeugt. Und wenn ich an meine Vergangenheit denke, wo ich sehr viele Konferenzsupervisionen hinter mich gebracht habe, mit der Idee, da sitzt jetzt der Psycho drin, der mal schaut, wie die Kommunikation läuft. Und da habe ich eben entsetzliche Dinge gesehen, die nicht entsetzlich gemeint waren. Aber wir sind da einfach schlecht ausgebildet. Mhm. Und außer Brainstorming haben wir nie was gehört. Und Brainstorming hat der Tony Buzan, was weiß ich, vor 45, 50 Jahren mal erfunden und sich ausgedacht. Und die Wissenschaft zeigt halt, dass Brainstorming die Kreativität mindert. So, das weiß zum Beispiel kaum jemand. Weil die Ideen meines linken Nachbars waren beeinflussen schon wieder meine Ideen. Und ich kann gar nicht mehr frei denken. Oder wie man es verhindert, dass nach der ersten Idee sofort die Gegenrede gegen diese erste Idee auftaucht. Und damit die Kreativität schon wieder im Keim erstickt ist. Also der Moderator stellt die Frage, wie könnten wir denn 4% Bürokosten einsparen? Und der Erste sagt, wir könnten mal gucken, dass wir Pflanzen kaufen, die man nicht täglich gießen muss. Und der Zweite sagt, so ein Blödsinn, damit kannst du doch kein Geld sparen. So, und damit ist die Kreativität schon wieder kaputt. Und dass da ein Moderator in der coachenden Haltung sagen muss, okay, das ist deine Idee, was ist denn die Idee deiner Nachbarin dazu? Was meint die denn? Nicht, was meint sie zu deiner Idee, sondern was hat sie für eine Idee? Und was hat der Nächste für eine Idee? Und dass wir erstmal diese ganz simple Regel, die es schon lange gibt, und die heißt erst sammeln, dann bewerten, mal in die Tat umsetzen. Und das wäre für mich Coaching Ansätze in den Führungsalltag bringen. Mhm. Solche Dinge.
Ja, es ist interessant, was du gerade ansprichst, weil das ist ja auch genau, sind ja genau die Themen, vor denen Unternehmen gerade stehen. Also wie bringen wir beispielsweise Innovation und Kreativität in Unternehmen? Und ich bin ja auch Design Thinking Coach und habe viele Design Thinking Prozesse begleitet, die genau das versuchen, besser zu machen, was du gerade beschrieben hast. Also da gibt es einen ganz klaren Kreativitätsprozess, Prozess und da wird erstmal gesammelt, also so wie du es beschreibst, eben erstmal ganz frei und mit verrückten Ideen, mit nicht umsetzbaren Ideen und dann versucht man auf diese Ideen aufzubauen, ja, also das ist ein bisschen anders, weil man gelernt hat, dass das auf die andere Weise, die du beschrieben hast, nicht funktioniert und das finde ich sehr interessant, denn das zeigt, dass es unterschiedliche Coaching-Rollen auch in Unternehmen gibt. Ja, also das, was wir, worüber wir jetzt gerade reden, zum Beispiel Design Thinking Coach, das ist ja nochmal ein anderer Coaching-Prozess als beispielsweise der Prozess einer Führungskraft. Ja, also wenn eine Führungskraft Menschen coacht. Aber ich glaube, was alle diese Coaching-Rollen verbindet aktuell, ist die neue in gewisser Weise Autonomie, also dass man Mitarbeitern schon oder Menschen oder Teammitgliedern schon eine gewisse Autonomie gibt, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig in all diesen Prozessen. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass wir versuchen, eine lernende Organisation zu schaffen, ja, also dass wir einfach merken, wir müssen Organisationen schaffen, in denen Mitarbeiter lernen, in denen die Organisation lernt, in denen Wissen weitergegeben wird, damit eine Organisation resilient und erfolgreich in der heutigen Welt ist. Ja, und das finde ich ganz interessant. Und das, da gibt es ja auch viele Beispiele. Also Netflix basiert zum Beispiel auf einer lernenden Organisation oder Microsoft versucht immer mehr in die lernende Organisation reinzugehen und ist auch damit aktuell sehr, sehr erfolgreich. Also ich meine, so ein großes Unternehmen so erfolgreich zu transformieren, es ist wirklich eine schwierige Aufgabe und das basiert wohl sehr stark auf einer lernenden Organisation und sie gehen auch sehr stark in den Coaching-Ansatz. Ne? Also wie bringt man Ansätze vom Coaching mit in die Organisation und lernen bedeutet ja, Fragen zu stellen, zuzuhören, anderen zu vertrauen, von anderen zu lernen und ich glaube, dass das vielleicht die Idee ist, wie man tatsächlich Coaching in die Unternehmen erfolgreich reinbringen kann. Und was ich mit erfolgreich meine, ist, dass beide Seiten davon profitieren. Also, dass nicht nur das Unternehmen sozusagen von den Ergebnissen davon profitiert, sondern das Unternehmen kann eigentlich nur ergebnisseitig davon profitieren, wenn auch Mitarbeiter in irgendeiner Weise davon profitieren. Das heißt, somit motivierter arbeiten und die Leistungsbereitschaft erhöht wird.
Also absolut. Ich bin inhaltlich bei dir und gleichzeitig möchte ich Wasser in den Wein schütten. Und zwar aus folgender Überlegung. Also du sagst, lernende Organisation, Design Thinking. Ich würde jetzt noch Agilität mit in die Waagschale werfen. Und die ganz
hast
große...
Das ist natürlich die Buzzword.
Das ist die ganz... Da sprichst du das an, was ich gerade ausdrücken will. Ich glaube, dass wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht hinter einer Buzzword-Mechanik das 17. Seminar zum Thema XY machen, anstatt uns darum zu kümmern, was ist denn die generelle Haltung und Einstellung dahinter. Also ich kenne Gott sei Dank Leute, die das Thema Agilität sehr professionell vertreten, die mir dann eben sagen, also in dem Moment, wo du da so ein standardisiertes Seminar draus machst, ist die Gefahr schon groß, dass es halt ein standardisiertes Seminar ist. Und trotzdem musst du es irgendwie an den Mann bringen. Und was ich auch noch sagen will, ich glaube, dass der Autonomiebegriff auch immer wieder hinterfragt werden muss. Also wenn wir Microsoft angucken, dann könnte man sagen, ja, das ist jetzt eine lernende Organisation geworden, aber ich glaube, dass das ein hierarchisches Thema ist, weil ein Steve Ballmer verglichen mit einem Nadella von der Philosophie her sehr unterschiedlich ist. Das heißt, der Platz dafür, Kreativräume zu entwickeln, nennen wir es mal so, oder zur Verfügung zu stellen, hängt auch wieder vom Hierarchen ab. Also von dem, der die Rahmenbedingungen schafft, in denen ein Unternehmen arbeiten kann. Und diese Rahmenbedingungen sich selbst zu schaffen, ich glaube, diese Versuche hat es gegeben. Also in den Niederlanden gibt es ja da ein paar Leute, die das gemacht haben. Aber in dem Moment, wo die Unternehmen eine bestimmte Größe übersteigen, funktioniert der rein autonome oder auch der demokratische Ansatz meines Wissens nicht mehr wirklich. Also es braucht immer irgendeine, die die Ideen treibt, die die Räume organisiert, die sozusagen relativ autoritär eine Struktur erzeugt, in der du kreative Räume entwickeln kannst. Also, und ich glaube, an dieser Stelle darf man sich nie in die Tasche lügen. Also ein Unternehmen, was nur aus sich selbst heraus autonom etwas entwickelt, ist für mich der unwahrscheinlichste Fall. Aber vielleicht sind da die Kids auch besser. Also die Fridays for Future, die haben keinen CEO. So, aber sie haben zumindest mal eine Figur, an der sie sich orientieren können.
Ja, ich glaube auch. Also ich wahrscheinlich ist es so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Also bei allen Konzepten gibt es auch Nachteile. Richtig. Und genau, was ich auch kritisch finde, ist, also es gibt ja unterschiedliche Organisationsgrößen und unterschiedliche Konzepte funktionieren in unterschiedlichen Größen, mal besser, mal schlechter. Und entscheidend ist natürlich auch die Organisationskultur, was wird zugelassen, was nicht und was funktioniert. Also ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer Führungskraft aus einer Organisation unterhalten, die demokratisch geführt wird. Ich sage jetzt mal hier nicht den Namen, aber sie sagte, das ist schrecklich, wir kommen überhaupt nicht weiter, weil wir diskutieren jeden Punkt so lange und können uns nicht entscheiden. Und wir brauchen einfach jemanden, der dann mal sagt, so, jetzt machen wir A und B und so weiter. Also es gibt überall Nachteile und Vorteile, aber ich glaube, was hier schon, oder was ich persönlich schon an diesem Coaching-Ansatz interessant finde, ist einfach, ja, eine Herangehensweise, die vielleicht, also gerade auch für jüngere Menschen, ja, vielleicht auch ein bisschen ansprechender gerade ist, ja, oder für meine Generation. Und ich glaube, ich glaube, was eben auch so wichtig ist, dass, und vielleicht das so als meinen letzten Punkt, es muss immer die Situation bewertet werden. Und in der Situation muss dann gesagt werden, so, jetzt haben wir diese Situation und hier ist das und das richtig. Und ich glaube, dass die eine heutige Führungskraft, die gut sein möchte, muss einfach einen unglaublichen Wissensschatz und methodisches Know-how haben, um auf die unterschiedlichen Situationen passend eingehen zu können. Also was meine ich damit ist, dass für jemanden, der vielleicht gerade erst einen Job neu anfängt, ist eine starke Anleitung, wir machen jetzt das und danach machen wir das und danach machen wir das, ist genau das Richtige in dem Moment und würde sonst zu einer großen Überforderung führen, wenn die Führungskraft sehr coachend daran geht und erstmal die Fragen stellt, was ist denn in deiner Meinung nach hier richtig und was sollen wir denn machen? Das kann man natürlich auch machen, aber nur, also was meine ich ist, dass wir unterschiedliche Situationen haben, wir haben auch unterschiedliche Verständnisse von solchen Themen wie Agilität, das, was du gerade gesagt hast, oder ne, was bedeutet Coaching oder was bedeutet. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung und ja, das Potenzial zugleich, auf die Situationen individuell eingehen zu können und da den richtigen Weg zu wählen.
Ja, und die Frage ist, wie kriegen wir solche Vorgesetzte?
Ja, also wie kriegen wir solche Vorgesetzte? Ich glaube, also wenn du mich fragst, ist der Weg, ist das schon ein guter Weg übers Coaching? Denn also erstmal, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht oder sich mehr in das Coaching bewegt, also vielleicht auch selbst ein Coaching macht, dann hat das ja viel mit Reflexion zu tun. Und ich glaube, dass das wieder so der erste Weg ist, ja, sich überhaupt so zu reflektieren, wie möchte ich denn führen, was ist der passende Ansatz für mich, wie bleibe ich integer in dem, was ich mache, und dann sich die jeweiligen methodischen Ansätze aneignet und versucht, das dann auch in seinem Umfeld auszuprobieren. Aber ich glaube, immer mit einer starken Werteorientierung. Und die Werteorientierung, die, ja, da hilft Reflexion und da hilft Coaching.
Da hilft Reflexion und Coaching, ja, die helfen schon. Ja. Und mein Appell wäre bei dieser Reflexion, alle Entweder-Oder-Fragen sehr kritisch zu hinterleuchten oder zu durchleuchten, weil die Frage ist nicht, ob laissez-faire, Autonomie oder autoritärer Eingriff besser sind, sondern wann was besser ist. Also genau. Um nochmal mein Konferenzbeispiel zu bringen, also wenn es um ethische Fragen des Umgangs miteinander geht und sich meine Teammitglieder da versündigen, dann muss ich extrem autoritär eingreifen, zum Beispiel. Weil ich nicht zulassen kann, dass Anton die Bertha diskriminiert.
Genau.
Und Bertha also respektlos gegenüber ihren Mitarbeitern ist und so weiter und so weiter. Da brauchst du ein sehr klares, wertehaltiges, normatives Konzept, das du dann auch bereit bist umzusetzen. Und es gibt andere Situationen, da wäre es tödlich, einzugreifen und in die Seiten zu greifen und einzuschränken. Und diese offenen Fragen interessieren mich sehr und die sind, glaube ich, die wichtigen und nicht das Entweder-Oder.
Und ich glaube, das ist der Weg, weißt du, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen, so wie wir das gerade gemacht haben, einfach mal auch so darüber nachzudenken. Und wahrscheinlich ist das auch der Weg für viele, ja, nachzudenken, was sind denn die offenen Fragen, die für mich hilfreich wären. Und am Ende ist es ja auch nicht wichtig, welchen methodischen Ansatz man auswählt. Das ist eh sehr schwierig, irgendwelche Methoden umzusetzen, sondern wie man dann agiert, wie man mit Menschen umgeht, wie man sich auch selbst fühlt, ja, in der Situation.
Also es hat wieder Spaß gemacht, sich über das Thema zu unterhalten. Und ich glaube, wir sind auch ein Modell dafür, oder ich wünschte mir, dass es so ist, dass es für viele Dinge nicht die fertigen Lösungen gibt. Vielen Dank.
Vielen Dank.